Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Kinder dürfen damit nicht alleingelassen werden mit solchen Nachrichten. Wir reden immerhin über die Ermordung von so vielen Juden wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Man hat natürlich immer die Angst, wenn man jetzt als deutscher Jude sozusagen irgendwo rumläuft, egal ob Schule oder nicht, dass man irgendwie angegriffen wird, wenn man sagt, dass man jüdisch ist. Aber ich habe das jetzt mehr nicht wirklich in der Schule gespürt. Da fühle ich mich relativ sicher.
Ich glaube, das ist einfach so eine ganz andere Realität, die wir jetzt haben seit dem 7. Oktober, weil Antisemitismus einfach wieder was völlig Normales geworden ist und es sollte es nicht sein. Und für viele ist es so was Alltägliches geworden, dass sie einfach du Jude als Schimpfwort benutzen.
Die Welt ist seit dem 7. Oktober eine andere. Diesen Satz hört man von vielen jüdischen Menschen. Die Erschütterung über das Pogrom, das Entsetzen über die unvorstellbare Grausamkeit der Hamas-Terroristen sitzt tief. Viele fühlen sich verunsichert, haben Angst vor Anfeindungen, erleben, wie der Antisemitismus aufflammt. Die Meldestellen verzeichnen einen sprunghaften Anstieg von Attacken verbaler und auch körperlicher Art. Wir wollen in Vertikal Horizontal heute vor allem der Frage nachgehen, was dieser 7. Oktober bei jüdischen Schülerinnen und Schülern ausgelöst und verändert hat. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Carsten Dippel. Hallo.
Der 7. Oktober und die verübten Verbrechen sind gegenwärtig in der jüdischen Community. Carsten, du hast in Berlin über mehrere Monate hinweg eine Schülerin begleitet und mit ihr über konkret erlebten Antisemitismus gesprochen.
Ja, ihr Name ist Noga. Sie ist Deutsch-Israelin, 18 Jahre alt und kommt aus einer sephardisch-orthodoxen Familie. Noga besucht eine Oberschule in Berlin-Charlottenburg und macht dort gerade ihr Abitur. Es ist eine Schule, an der es auch viele Muslime gibt. Das erste Mal bin ich Noga auf dem jüdischen Gemeindetag, gut zwei Monate nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober, begegnet, wo sie über ihre Erfahrungen als Schülerin berichtet hat. Bevor sie auf die spanischsprachige Schule in Charlottenburg ging, war sie auf einer Schule in Berlin-Kreuzberg. Dort, das erzählte sie, habe es eigentlich niemanden groß interessiert, dass sie Jüdin sei. Auf ihrer jetzigen Schule sei das schon etwas anderes.
An meiner neuen Schule habe ich das tatsächlich erstmal keinem richtig erzählt, weil ich einfach ein viel größeres Publikum habe von Menschen mit ganz anderen Migrationshintergründen. Und ich würde sagen, da haben die Antisemitismus-Erfahrungen für mich schon stärker zugenommen, weil das Publikum so anders ist.
Es sind kleine Bemerkungen, manchmal auch nur Blicke. Jüdische Menschen haben ein Gespür dafür, einfach weil sie es immer und immer wieder erleben. Noga erzählte zum Beispiel von einem Erlebnis auf dem Pausenhof. Da ging sie mit einer Freundin an einer Gruppe Mitschüler vorbei, als jemand ausspuckte und verächtlich Jude rief. Sie war sich nicht mal sicher, ob das ihr galt. Aber es reicht eben auch schon, dass das Wort Jude auf vielen Schulhöfen ein alltägliches Schimpfwort ist.
Es wird ja darüber und leider auch seit Jahren darüber berichtet, dass zum Beispiel in Berlin, aber nicht nur dort, dass es Stadtviertel und auch öffentliche Plätze gibt, wo jüdische Menschen sich nicht mehr trauen, sichtbare Zeichen ihres Jüdischseins wie die Kippa oder eine Kette mit Davidstern zu zeigen. Da wird dann ein Basecap über die Kippa gezogen, die Kette mit Davidstern wird verdeckt. Was haben denn die Gesprächspartner dir erzählt? Was ist seit dem 7. Oktober anders?
Naja, der 7. Oktober hat hier tatsächlich etwas dramatisch verändert. Unmittelbar nach dem Terrorangriff war die Angst unter jüdischen Familien hierzulande so groß, dass sie ihre Kinder lieber zu Hause ließen. Und seitdem vergeht im Grunde kein Tag, an dem nicht von irgendeiner antisemitisch motivierten Tat berichtet wird. Hakenkreuzschmierereien an Hauswänden, Hassbotschaften im Netz, Beleidigungen und selbst gewalttätige Angriffe.
Alle jüdischen Familien machen sich Sorgen, immer. Aber seit dem 7. Oktober gibt es, glaube ich, keine jüdische Familie, die ihr Kind sorgenfrei in die Schule schickt.
Das sagt Miki Hermer. Sie ist Bildungsreferentin bei der Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung.
Es gibt viele jüdische Familien, die einen Wechsel aufs jüdische Gymnasium oder auf die jüdischen Einrichtungen erwägen, obwohl das vorher überhaupt gar nicht der Ideologie oder Gesinnung der Familie entsprach. Und das ist natürlich schon bedenklich.
An meiner Schule hat sich das für mich erst so richtig seit dem 7. Oktober bemerkbar gemacht, wo eine starke Veränderung zu sehen ist, weil viele Menschen einfach ihre politische Meinung zeigen wollen und zeigen müssen.
Noga hat mir erzählt, dass es schon in den jüngeren Jahrgängen an der Schule beim Thema Israel und Nahostkonflikt durchaus aggressiv zugehe. Sie erinnert sich zum Beispiel an den Moment, als nach dem 7. Oktober in ihrer Schule eine Schweigeminute abgehalten werden sollte.
Da gab es einen riesigen Mob, der dann irgendwie angefangen hat, eben laut rumzuschreien, damit man keine Schweigeminute für die Geiseln in Gaza halten kann. Und für mich war das irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, hä, was passiert denn jetzt? Wie kann man nicht eine Minute schweigen und Menschen gedenken, denen es gerade wirklich, wirklich schlimm geht? Das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, das ist wirklich heftig und menschenverachtend und antisemitisch.
Eigentlich ist Noga viel in den sozialen Medien unterwegs. Sie versteht sich als jüdische Aktivistin, sie versucht aufzuklären, ihre Perspektiven als Jüdin auf politische und gesellschaftliche Themen weiterzugeben. Doch das Klima sei eben seit dem 7. Oktober ein ganz anderes.
Da haben mir Leute geschrieben, die ich gar nicht kannte, irgendwelche Accounts, die mir krasse Beleidigungen geschrieben haben, wo ich irgendwie, also du Drecksjüdin und so, ich weiß, wo du wohnst und ich werde dich umbringen und solche Sachen, die ja jetzt auch heute allen möglichen Leuten tatsächlich geschrieben werden, die pro Israel zum Beispiel sind.
Das sind ja sehr massive Anfeindungen. Wie hat denn Noga darauf reagiert?
Naja, sie hat inzwischen ihre Accounts in den sozialen Medien auf privat gestellt, damit ihr eben nicht mehr jeder ungefragt folgen kann. Und das ist ein Rückzug in den privaten Schutzraum, von dem in den letzten Monaten viele jüdische Menschen berichten.
Ich habe vor allem, glaube ich, Angst vor diesen Anfeindungen von Menschen, die ich nicht kenne, weil gerade in der Schule einfach viel Solidarität zu Palästina, zu den Menschen in Palästina bei mir gezeigt wird in der Schule, wo gesagt wird, ja, du hast ein Herz, dann schrei mit uns Free Palestine und solche Sachen, also wo dann schon auch stark Emotionen angesprochen werden.
Da geht es ja dann auch um Anfeindungen, von denen Noga auch gesprochen hat. Da stellt sich natürlich die Frage, was kann man im Schulalltag dagegen tun? Also oft heißt es ja, dass Lehrkräften das nötige Wissen fehle. Stimmt das denn so?
Ja, Noga hat davon berichtet, dass einmal Schüler einer anderen Klasse auf einer Israel-Fahne herumgetrampelt seien. Es geht dabei natürlich immer auch um Respekt und Aufklärung vor allem. Viele tragen antisemitische Vorurteile in sich, die sich jetzt eben entladen. Wie sollen Schulen mit dem Problem des Antisemitismus umgehen? Das ist die entscheidende Frage. Ich wollte das von Karin Prien wissen. Die CDU-Politikerin ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Sprecherin des Jüdischen Forums in ihrer Partei. Der interkulturelle Dialog ist ihr ein besonderes politisches Anliegen. In Schleswig-Holstein wurden Schulen unmittelbar nach dem 7. Oktober mit Materialien zum Thema ausgestattet und Fortbildungen über das Landesinstitut angeboten. Man habe das, erklärt Bildungsministerin Karin Prien, ganz bewusst gemacht.
Weil wir davon ausgegangen sind, dass möglicherweise auch Konflikte an den Schulen dazu entflammen und auch weil wir glauben, dass ein so furchtbares Ereignis wie dieser heimtückische und feige Überfall auf die Städte und Kibbuzim im Süden Israels, dass die auch einer Aufarbeitung bedürfen. Kinder dürfen damit nicht alleingelassen werden mit solchen Nachrichten. Wir reden immerhin über die Ermordung von so vielen Juden wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Und das ausgeteilte Unterrichtsmaterial, ist das von den Lehrkräften in Schleswig-Holstein auch angenommen worden?
Schon ganz gut, sagt Karin Prien. Insgesamt muss man dazu sagen, ist es in ihrem Bundesland vergleichsweise ruhig geblieben. Die jüdischen Gemeinden sind ja auch recht klein in Schleswig-Holstein. Und doch gab es auch dort einzelne Vorfälle und durchaus kritische Situationen in Schulen.
Schulen sind am Ende immer auch Brenngläser der Gesellschaft. Und natürlich kommen Konflikte, die zu Hause im Elternhaus oder in Medien, die die Kinder und Jugendlichen konsumieren, also sei es nun Sender wie Al Jazeera oder türkisches Fernsehen oder eben auch TikTok und andere Plattformen, in denen ja sehr intensiv auch Propaganda verbreitet wird, das kommt in den Schulen an, das führt oder kann zu Konflikten führen und da müssen wir unseren Lehrkräften den Rücken stärken, dass sie auch in der Lage sind, solche Diskussionen in einer angemessenen pädagogischen Form auch zu führen.
Karin Prien spricht ja da einen ganz wichtigen Punkt an, Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Vorurteile. Und wir hören nochmal, was die Bildungsreferentin Miki Hermer von der Amadeo-Antonio-Stiftung dazu sagt.
Wir haben seit dem 7. Oktober eine Verdreifachung an Anfragen, was Unterstützungsgesuche seitens Schulen, aber auch anderer Einrichtungen und Institutionen angeht, was die Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu Antisemitismus oder im speziellen israelbezogenen Antisemitismus angeht.
Miki Hermer und ihr Team führen seit Jahren schon Workshops zu Antisemitismus in Schulen durch. Sie bieten Aufklärungsarbeit und erstellen Bildungsmaterial. Vor 2 Jahren wurde das Projekt speziell auf israelbezogenen Antisemitismus fokussiert. Denn seit 2014 ist diese Form des Antisemitismus besonders stark aufgekeimt. Damals kam es nach einer erneuten militärischen Auseinandersetzung zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel hierzulande zu anti-israelischen Protesten und Ausschreitungen.
Seitdem erleben wir eben immer wieder, wenn der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskaliert, eskaliert es auch hier auf den Straßen, in den Schulhöfen, in den Familien. Ich mache meine Arbeit jetzt etwa seit 8 Jahren und ich stelle fest, dass sich der Antisemitismus oder die Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden über den Umweg Israel am allereinfachsten entfaltet. Dort gibt es einen gesellschaftlichen Konsens. Antisemitismus ist ja nach wie vor verpönt. Man darf ja nicht antisemitisch sein. Aber wenn es um Israel geht, da kann man seine Abstriche machen und dort kann dann unverhohlen Juden gehasst werden.
Die Schülerin Noga aus Berlin zeigt solche Dinge inzwischen an.
Erlebt sie denn solche Anfeindungen im Alltag?
Ja, durchaus. Und auch hier sind es meist eher subtile Bemerkungen. Und das erlebt sie selbst im Freundeskreis.
Mit meinen Freunden rede ich darüber. Also dann sage ich so, hey, guck mal, das, was du gesagt hast, das war eigentlich total feindlich gegen die Juden zum Beispiel. Es war total feindlich gegen mich. Ich habe mich verletzt gefühlt davon, weil das ist auch immer so eine Sache, wenn man will seine eigenen Freunde nicht anzeigen für Sachen, die sie gesagt haben. Ich meine, das ist ja normal. Aber bei bestimmten Sachen im Netz, die ich dann auch belegen kann, wenn ich Screenshots mache oder sowas, zeige ich alles an.
Carsten, wie hast du denn im Zuge deiner Recherchen Noga erlebt? Hat sie denn Angst vor Übergriffen?
Also eingeschüchtert wirkt sie nicht, das wirklich nicht. Aber ich habe doch auch bemerkt, dass bei ihr eine unterschwellige Sorge mitschwingt.
Bei vielen Sachen habe ich mich schon gefragt, ist es jetzt real oder ist es einfach nur, weil die Person denkt, dass sie mich dadurch einschüchtern kann, weil ich vielleicht auch noch relativ jung bin, weil ich noch ziemlich naiv vielleicht auch bin. Und da habe ich mir manchmal schon die Frage gestellt, sollte ich mir Gedanken machen, bevor ich aus dem Haus gehe oder nicht? Da ist tatsächlich noch nie was passiert, aber es ist schon so, dass ich manchmal auch gedacht habe, okay, könnte gefährlich werden.
Sie ist jetzt sogar so weit gegangen, dass sie ihre Wohnadresse hat sperren lassen, um sich zu schützen. In ihrem Haus wissen ja alle, dass ihre Familie jüdisch ist. Es hängt zum Beispiel eine Mezuza am Türpfosten.
Das ist die traditionelle kleine Kapsel mit Segenssprüchen.
Genau, aber das sind eben die Leute im Haus, die Bescheid wissen.
Auf gar keinen Fall würde ich eine Kette draußen anziehen, die ein Davidstern hat. Ich würde mich nicht mehr so jüdisch zeigen wie vor dem 7. Oktober, wie ich es mich da getraut hätte.
Noch einmal zum Freundeskreis von Noga. Ihre beste Freundin ist Muslima. Und diese Freundschaft wird derzeit tatsächlich auch auf eine Probe gestellt. Für die Videopodcast-Reihe It's Kosher Habibi traten sie vor einem Jahr gemeinsam vor die Kamera.
Shalom, ich bin Noga, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Schülerin und ich bin jüdisch.
Salam alaikum, ich bin Miriam, bin 17 Jahre alt, Schülerin und Muslima.
Doch der 7. Oktober und der Krieg im Nahen Osten haben auch in ihrer Freundschaft Spuren hinterlassen. Zunächst war da erst einmal Stille. Es dauerte ein paar Tage, bis sie sich gegenseitig fragten, wie es ihren Familien in Israel und im Libanon geht. Selbstverständlich ist eine Freundschaft zwischen einer Deutsch-Israelin und einer Palästinenserin nicht.
Also auf menschlicher Ebene so, als Freundinnen sind wir eigentlich schon noch gut. Aber ich glaube, in der Dynamik hat sich schon was verändert auf jeden Fall, weil wir eben auch so ein bisschen diskutiert haben über die Situation, über den Nahostkonflikt, wie der entstanden ist, ob man von einem Genozid sprechen kann aktuell und ob man von einer Apartheid in Israel sprechen kann. Und da spalten sich einfach unsere Meinungen extrem. Es ist auch sehr schwierig zu sprechen, weil wir, glaube ich, auch beide so einen Space brauchen, um so ein bisschen trauern zu können. Und auch mit unserer, irgendwie ganz verarbeitet hat man das ja noch nicht. Es ist ja immer noch ein wichtiges Thema und wir können uns auf menschlicher Ebene gut noch begegnen. Aber über dieses Thema, sobald wir anfangen, darüber zu reden, wird es schon kritisch, weil wir eben uns gar nicht einig werden. Und deswegen haben wir das Thema auch lange Zeit vermieden und haben jetzt erst vor kurzem darüber gesprochen.
Nogas Freundin Mirjam wollte sich im Moment nicht vor einem Mikrofon äußern. Ich habe Noga gefragt, ob sie meint, dass ihre Freundschaft hält.
Ich hoffe, weil sie mir als Mensch sehr, sehr am Herzen liegt. Also ich schätze sie sehr, ich schätze die Freundschaft, die wir haben, sehr. Und deswegen hoffe ich, dass es die Freundschaft aushält. Bisher hat sie es getan. Und ich würde die Freundschaft nicht verlieren wollen, weil wir uns um einen Konflikt streiten, den wir nicht wirklich beeinflussen können.
Wie geht denn Nogas Familie mit der Situation um?
Noga hat noch einen Bruder und eine jüngere Schwester und ihre Mutter ist selbst Lehrerin an einer Grundschule. Sie hat erzählt, dass es an ihrer Schule eine Vorgabe der Leitung gab, das Pogrom der Hamas im Unterricht zu thematisieren, zumindest in den älteren Klassen.
Das war auch irgendwie ganz gut, wobei ich auch dann in meiner Klasse gesagt habe, dass ich war da schon sehr bewegt und auch emotional und irgendwie mit an den Tränen nah, und das haben die gemerkt. Also, aber da war ich halt ehrlich, ich habe gesagt, ich habe einfach viel Familie in Israel und bin da wirklich sehr geschockt.
Doch selbst in ihrer Grundschule erlebt Nogas Mutter zuweilen latenten Israel-Hass. Und sie sagt, das sind Dinge, die sie sich vor einem Jahr so nicht habe vorstellen können.
Ich war neulich in der Mensa, ich bin da einmal in der Woche immer zur Aufsicht und da haben wir so eine ganz groß gestaltete Wand mit Spezialitäten aus aller Welt. Da ist so eine Weltkarte und dann so Teller mit den verschiedenen Gerichten und auch Flaggen dazu. Und da ist seit Jahren eben Shakshuka für Israel. Und außenrum, es gibt auch was aus Syrien, Gericht aus dem Libanon, also relativ viel auch aus der Region. Und die Israel-Fahne wird jetzt immer entfernt. Also wir wissen nicht, wer das macht, aber irgendwer von den Schülern muss es ja machen. Ich hatte mich noch gefreut, letzte Woche habe gedacht, ach, hier ist ja irgendwie ein bisschen heile Welt, das hängt hier alles so nebeneinander und irgendwie scheint es hier friedlich zu sein. Und dann meinte eben der Hortleiter, dass die Aufsichten in der Mensa bewusst darauf achten müssen. Und sie haben mittlerweile im Hort ganz viele Israel-Flaggen schon auf Vorrat produziert, weil sie die sofort immer nachkleben.
Miki Hermers Sohn ist wiederum auf einer Kreuzberger Grundschule. Es sei nicht einfach gewesen, ihn am 9. Oktober, am Montag nach dem Pogrom, zur Schule gehen zu lassen, sagt sie.
Mein Sohn ist noch jung, er ist 9. Selbst ich mit meinem Job bin nicht immer in der Lage, auf alles entsprechend und korrekt zu reagieren und im richtigen Moment die richtigen Argumente parat zu haben, die mich schützen können. Wie soll das ein 9-Jähriger haben? Und es ist natürlich auch eine große Frage, wie viel erzähle ich meinem Kind eigentlich von dem, was am 7. Oktober passiert ist, ohne ihn zu überfordern, aber ihn dennoch irgendwie zu sensibilisieren, dass vielleicht Konfrontationen und Gespräche und Diskussionen aufkommen könnten.
Hermer sagt, dass ihr im gesamten schulischen Kontext auffällt, also auch durch ihre Arbeit als Bildungsreferentin, das ist ein Zwang zur Positionierung. Das sei eine Erwartung, die auch an die Lehrkräfte gerichtet werde.
Die Kinder kamen am 9. Oktober in die Schule. Also auch gerade die Kinder, die persönliche Bezüge in die arabische Region haben, kamen in die Schule und haben von den Lehrkräften eine Positionierung erwartet. Und alle Menschen, die weiß gelesen werden, denen wird seitens der arabischen Community unter den Jugendlichen, von denen ich gehört habe, unterstellt, dass sie sich ohnehin mit Israel solidarisieren. Auf der anderen Seite haben wir diese Groteske, dass Jüdinnen und Juden das überhaupt nicht so empfinden.
Miki Hermer hatte auch davon erzählt, dass vermehrt jüdische Eltern seit dem 7. Oktober versuchen, ihre Kinder in jüdischen Schulen unterzubringen.
Ja, diese vermehrten Anfragen an jüdische Schulen gibt es. Noga hat da eine ganz klare Haltung zu.
Es kann nicht sein, dass wir uns als jüdische SchülerInnen nur sicher fühlen können in jüdischen Einrichtungen. Ich sehe das nicht ein, einfach eine Schule zu wechseln, nur damit ich dort mich nicht mehr fürchten muss vor irgendwelchen Angriffen oder Anfeindungen oder sonstiges. Man kann uns nicht einfach so ausschließen. Es kann nicht sein, dass wir nur unter uns sicher sind. Ich bleibe auf jeden Fall präsent in der Gesellschaft, weil ich mich so nicht unterkriegen lassen möchte.
Es gibt durchaus auch andere Beispiele. Ich habe mich mit Schülern und Lehrkräften des Walter-Rathenau-Gymnasiums unterhalten. Die Schule liegt im Berliner Bezirk Wilmersdorf und hat traditionell vergleichsweise viele jüdische Schülerinnen und Schüler. Also zumindest mehr als an anderen öffentlichen Schulen. Es gibt heute auch einen recht hohen Anteil an muslimischen Schülern an dem Gymnasium. Gut ein Drittel. Ich hatte den Eindruck, dass dort manche Dinge anders, vielleicht sogar ein bisschen besser laufen.
Also die Stimmung war relativ normal. Also ich war da immer noch zuversichtlich, dass das relativ schnell vorbeigeht. Und was ich aber halt gemacht hatte, war mein Chai, also mein Zeichen fürs Leben, auf Hebräisch abzumachen, weil meine Eltern zu mir meinten, dass ich das jetzt auf gar keinen Fall tragen sollte. Mehr für den Weg, weniger für die Schule. Aber allgemein sind auch meistens sowieso dagegen, wenn ich zum Beispiel Davidstern trage, sowieso immer unter dem T-Shirt und mein Chai auch. Also mehr für den Weg, weil es einfach allgemein gefährlich ist.
Noah ist 16 und geht in die 11. Klasse, wie sein Freund Jamie.
Meine gesamte Freundesgruppe besteht aus vielen jüdischen Freunden. Und ich weiß auch, dass sie jüdisch sind und ich helfe auch manchmal in der Synagoge bei Noah. Und ich weiß jetzt auch, also ich persönlich habe jetzt von keinen antisemitischen Kommentaren gehört, aber ich weiß, dass sie von anderen Schulen zu anderen Freunden jetzt kommen. Von unserer Schule habe ich nichts Genaues gehört jedoch.
Naja, also ich fühle mich eigentlich relativ sicher hier. Man hat natürlich immer die Angst, wenn man jetzt als deutscher Jude sozusagen irgendwo rumläuft, egal ob Schule oder nicht, dass man irgendwie angegriffen wird, wenn man sagt, dass man jüdisch ist. Aber ich habe das jetzt mehr nicht wirklich in der Schule gespürt. Da fühle ich mich relativ sicher.
Das Thema beschäftigt viele Schülerinnen und Schüler, habe ich festgestellt. Hamza geht in die 12. Klasse und ist Schulsprecher. Er ist Palästinenser.
Als wir Montag zur Schule gekommen sind, also ich habe einen jüdischen Freund, mit dem bin ich relativ gut und wir hatten auch davor schon telefoniert, gefragt, ob irgendwie Familie, Freunde, Familie, was passiert ist von ihm. Und wir hatten auch darüber geredet, dass halt so politische Auseinandersetzungen außerhalb unserer Gegenwart, sage ich mal, oder in unserer Nähe, sollten jetzt keine Freundschaft irgendwie brechen oder sowas, dass wir trotzdem gut sind, dass wir trotzdem weiterhin reden. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Wir sind gemeinsam zur Schule, zur anderen Schule gelaufen, haben normal geredet und gefragt, wie es uns gegenseitig geht. Und das lief alles ganz gut. Und er meint mir auch, dass er jetzt sich nicht irgendwie anders fühlt oder dass ich mich jetzt anders fühlen sollte in seiner Gegenwart. Ja, also finde ich, dass alles gut gewesen ist. Und ich habe es auch von anderen Mitschülern so mitbekommen, dass jetzt das keine Auswirkungen hat auf unsere Schule.
Im Unterricht über das zu reden, was am 7. Oktober geschah, sei jedoch schwierig, sagt die Schülerin Valerie, deren Mutter aus der Ukraine und deren Vater aus Israel kommt.
Bei mir persönlich hat kein Kurs das angeboten, darüber zu sprechen. Also bei mir in den Kursen wurde es halt angenommen und dann wurde halt mit dem Stoff weitergemacht. Manche Lehrer hielten diese Situation für, die wollen lieber nichts sagen, um keine falsche Meinung oder keinen falschen Eindruck jetzt zu zeigen.
Solveig Knobelsdorf ist Schulleiterin am Rathenau-Gymnasium. Jüdische Eltern würden ihre Kinder ganz bewusst auf dieses Gymnasium schicken, weil sie hofften, dass sie dort sicher sind.
Also wir haben da schon unser Programm. Also das fängt eben in den 7. Klassen damit an, dass in allen 7. Klassen das Anne-Frank-Zentrum einen Besuch abstattet und über jüdisches Leben in Berlin berichtet.
Am 9. November oder am 27. Januar werden von den Schulklassen Gedenkorte besucht, erklärt die Klassenlehrerin Dorothee Poche.
Also wir machen einfach sehr, sehr viel mit unseren Schülerinnen und Schülern. Und wir machen auch viel, was eben eine gute Klassengemeinschaft angeht. Also es ist jetzt auch nicht das Paradies auf Erden hier, sondern wir haben eine sehr, sehr gemischte Schülerschaft, auch wenn wir hier im Grunewald sind. Also wir tun schon viel dafür, dass das Zusammenleben gut funktioniert hier an der Schule. Und das zahlt sich aus.
Aber wir wissen auch, dass da ein ganz kleiner Funke auch immer sofort große Wirkungen entfachen kann. Also wir sind nicht das Paradies auf Erden. Und natürlich sagt dann auch mal ein Siebentklässler zum anderen Siebentklässler, meine Familie kommt aus Palästina und die Juden sind daran schuld, dass wir da nicht leben können oder sind daran schuld, dass mein Onkel nicht mehr lebt oder sowas.
Bei meinen Recherchen zu diesem Podcast bin ich übrigens noch auf ein spannendes Projekt am Campus Rütli gestoßen. Das ist eine Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln mit einem sehr hohen Migrationsanteil, darunter auch viele Schülerinnen und Schüler mit palästinensischen Wurzeln. Dort gibt es mehrere Projekte, die sich schon seit Jahren mit der Situation im Nahen Osten beschäftigen und auch mit Antisemitismus. An der Grundschule auf dem Campus gibt es auch einige jüdische Schüler, auch aus israelischen Familien. Mehmet Can ist Lehrer für Geschichte und Politik in der Sekundarstufe 2. Er hatte schon am Wochenende des brutalen Hamas-Angriffs auf Israel gesehen, was seine Schüler in den sozialen Medien posteten. Und weil er ahnte, was ihn am Montag erwarten würde, telefonierte er noch am Sonntag mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
Unmittelbar nach dem 7. Oktober war es, wie gesagt, von einer unglaublichen Emotionalität geprägt, wo wir einen Umgang mit der Emotionalität finden mussten und wo erstmal die sachliche Auseinandersetzung in diesem Moment zweitrangig war. Das ist etwas, was wir jetzt wieder machen können. In dem Moment ging es darum, mit diesen Emotionen einen Umgang zu finden und sich nicht in das Klein-Klein dieses doch sehr komplizierten Konfliktes zu verlieren.
Can erzählt, dass viele Jugendliche ihr Muslimsein mit dem Pro-Palästina-Sein verbinden. Der Konflikt sei zum kulturellen Code geworden. Mehmet Cans Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Die palästinensische Flagge, Sticker mit Palästina-Symbolen, die Kufia, das alles sind ja Symbole, die Zugehörigkeit und Identität ausdrücken. Can ist es wichtig, seine Schüler dafür zu sensibilisieren, in welchem Zusammenhang diese Symbole getragen werden.
Ich glaube, da ist Feingefühl sehr wichtig. Auch wichtig zu berücksichtigen, dass es schwierig ist, ja, gerade identitäre Bezüge von Jugendlichen, die sich ja viel über Kleidung auch ausmachen, das zu verbieten. Da weiß ich nicht, ob wir eine ruhigere Situation bekommen.
Can versucht mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen eine Vertrauensebene zu den Jugendlichen aufzubauen, damit sie ihn überhaupt ernst nehmen. Er hat schon Videos eines arabisch-israelischen Knesset-Abgeordneten gezeigt, der die Hamas klar verurteilt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und für viele Jugendliche neu.
Carsten, an der Neuköllner Schule gibt es ja ein besonderes Wahlpflichtfach. Was hat es denn damit auf sich?
Am Campus Rütli gibt es seit 2018 einen Israel-Palästina-Kurs. Das ist ein ganz normales Unterrichtsfach. Manche seiner Schüler nennen es auch den Palästin-Kurs. Schüler der 9. Klasse können diesen Kurs belegen, der über 2 Jahre geht. In diesen 2 Jahren arbeiten die Jugendlichen zu verschiedenen Aspekten des Nahostkonflikts. Can sagt, dass sie dabei ein Verständnis entwickeln, um differenzierter auf den Konflikt und auf die Gesellschaften vor Ort zu blicken. In den letzten Wochen haben sie sich intensiv mit Fake News zum Pogrom der Hamas und zum Gazakrieg auseinandergesetzt. Reibungslos, sagt Can, verlaufe das natürlich nicht immer. Soziale Medien sind ja Brandbeschleuniger für Vorurteile jedweder Art, auch für anti-israelische und antisemitische Narrative. Vor der Rütli-Schule wurden auch schon einschlägige Flugblätter verteilt. Manchmal, sagt Can, müsse man sich ganz grundsätzlich auf einen gemeinsamen Nenner einigen, den Wert des menschlichen Lebens.
Wir haben es nicht mit fanatischen Antisemiten zu tun. Wir haben es mit Jugendlichen zu tun, die zum Teil einseitige Bezüge, einseitige Wahrnehmungen auf Israel haben, einseitig negative Wahrnehmungen, zum Teil sind die antisemitisch aufgeladen. Aber wir haben es nicht mit geschlossenen Weltbildern zu tun, wo kein Durchdringen ist. Der Massenmord in der Form wird nicht abgefeiert, zumindest nicht uns gegenüber.
Es sei schon viel gewonnen, Empathie für das Leid beider Seiten aufzubringen. Die Diskussionen in der Sekundarstufe 2 seien weniger emotional als in den unteren Klassen. Can erzählt, dass mit Blick auf das Pogrom der Hamas bei manchen Schülern immer wieder das Wort, Zitat, Befreiungstat falle.
Ich sage Ihnen, wie sehr mich das verstört, wie verstörend das augenscheinlich für jüdische Menschen sein muss. Und das ist schon durchaus nachvollziehbar, auch für Sie.
Can organisiert an seiner Schule auch Treffen mit israelischen Lehrerinnen und Lehrern. Vor dem 7. Oktober war eine Gruppe arabischer Israelis da, die für die Jugendlichen ganz neue Perspektiven auf Israel eröffneten.
Gott sei Dank, tatsächlich finden die Jugendlichen immer einen Weg, wenn sie sich wirklich als Jugendliche, als Menschen gegenüberstehen. Sie finden eine Ebene, die ja all diese große Politik dann so ein bisschen in den Hintergrund treten lässt und sie schaffen Verbindungen, sodass es bisher, Gott sei Dank, tatsächlich zu keinem Problem bei einem dieser Begegnungen kommen ist. Der Konflikt wird angesprochen. Ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das nicht der Fall ist. Aber man findet einen Weg, ja, diese verschiedenen Perspektiven zu hören und dann trotzdem Zeit zu finden und das zu machen, was die Jugendlichen machen. Sie tanzen gemeinsam, sie flirten gemeinsam. Ja, dass das etwas ist, was mich persönlich wirklich überrascht und wo meine Sorge, ich will nicht sagen, dass sie unberechtigt ist. Ja, ich bin ja auch nicht naiv, aber ich glaube, kann unseren Jugendlichen mehr zutrauen, als ich es vielleicht mache.
Sind denn diese Projekte erfolgreich? Also verändert sich etwas in der Einstellung der Schüler?
Ja, durchaus. Wir hören mal, was Karin Prien, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, dazu sagt.
Ja, interessanterweise haben Schulen, auch gerade Schulen in, sagen wir mal, Stadtteilen mit einem sehr hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund darauf hingewiesen, dass sie etwa das Thema Israel und Nahostkonflikt das erste Mal eigentlich erst im Unterricht in Klasse 9 oder 10 behandelt haben und dass sie damit sehr positive Erfahrungen gemacht haben, weil sie eben als Schule, und das sollte ja Schule auch leisten, einfach erstmal mit Informationen und Faktenvermittlung, aber natürlich auch mit der Frage der Empathie, auch die muss Schule vermitteln, dazu beigetragen haben, dass Konflikte eher entschärft werden konnten.
Mehmet Can sagt, durch diese vielen kleinen Schritte werde das Sprechen über Israel einfacher. Dazu trägt an seiner Schule vor allem eine Reise nach Israel bei, die am Ende des Israel-Palästina-Kurses ansteht. Die Nachfrage ist tatsächlich sehr groß. Diese Reise wird ein ganzes Schuljahr lang vorbereitet.
Und was berichten die Schüler von dieser Reise? Welche Erfahrungen haben sie da gemacht?
Das letzte Mal war Can mit seinen Schülern für 10 Tage in der Region Jerusalem unterwegs. Das ist gar nicht so einfach, allein die Passformalitäten sind eine echte Herausforderung. Tatsächlich können nicht alle mitfahren. Aber die israelische Botschaft in Berlin tut wohl ihr Bestes. Ein kritischer Punkt sei schon die Benennung des Reiseziels. Wohin geht es? Israel oder Palästina? Man hat sich dann schließlich als Kompromiss auf Jerusalem-Reise geeinigt.
Was geschieht denn noch im Rahmen dieses besonderen Unterrichtsfachs?
Ein Ergebnis dieses sehr aufwendigen Projekts ist ein Comic, den Mehmet Can gemeinsam mit dem israelischen Karikaturisten Uriel Kashi herausgegeben hat. Mehr als 2 Seiten, eine Reise von Neukölln nach Israel und die palästinensischen Gebiete, heißt der Comic. Anfangs war er nur für die eigenen Leute bestimmt, als Erinnerung an die prägenden Momente ihrer Reise. Doch inzwischen hat er eine Auflage von gut 10.000 Exemplaren und seit dem 7. Oktober ist der Comic begehrter denn je. Er wird von Schulen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz angefordert.
Ich habe die Hoffnung, dass wir es schaffen, durch diese einzelnen Angebote, und von denen gibt es sehr viele, dass das alles in das Schulklima irgendwie, das so wie unsere Jugendlichen, unsere Schule und die Ausrichtung unserer Schule wahrnehmen, dass das schon entsprechend ankommt.
Uns hilft jetzt und vor allem den jüdischen Menschen in Deutschland hilft ja kein Aktionismus, sondern es helfen jetzt nur nachhaltige und auf Dauer angelegte Maßnahmen. Und das beginnt mit einer Überarbeitung der Bildungspläne, die zum Inhalt hat, eben über jüdisches Leben in Deutschland, über jüdische Geschichte, über die Geschichte des Nahen Ostens und der Entstehung des Staates Israel zu lehren, und zwar verpflichtend zu lehren, und natürlich über die Shoah, das ist schon lange Gegenstand unserer Bildungspläne, aber es muss eben dieser Dreiklang sein.
Auf Nogas Schreibtisch in ihrem kleinen, schlichten Zimmer stapeln sich Bücher zur Geschichte des Nahostkonflikts. Nach dem Abitur möchte sie Praktika bei Abgeordneten verschiedener Parteien machen und würde dann gern Politik und Geschichte studieren. Früher, sagt Noga, sei sie eher unpolitisch gewesen. Das habe sich durch den Politikunterricht an ihrer Schule entscheidend verändert. Nun begleite sie die Diskussionen zu aktuellen Themen mit großem Interesse. Und sie engagiert sich, zum Beispiel im Projekt Meet a Jew, bei dem Jüdinnen und Juden in Schulklassen über ihr Jüdischsein erzählen.
Dort wird man ja auch immer so ein bisschen gezwungen, als jüdische Person, die dann eben in Klassen oder in Gruppen reinkommt, sich politisch zu äußern oder zu positionieren, zum Beispiel zum Staat Israel oder halt dann über den Nahostkonflikt zu sprechen. Und dann habe ich immer gedacht, ich weiß eigentlich gar nicht so viel darüber. Und dann entstand da eben auch das Interesse, so ein bisschen tiefer reinzugucken. Und jetzt schreibe ich tatsächlich meine Abschlussarbeit für die Schule darüber.
Inzwischen war auch Nogas Freundin Mirjam wieder hier. Sie haben zusammen gelernt und sich auf eine Präsentation zum Nahostkonflikt vorbereitet, die sie gemeinsam in der Klasse gehalten haben. Es brauchte seine Zeit, bis sie sich dafür wiederfinden konnten.
Und damit, Carsten, erzählst du ja auch von einer freundlichen Annäherung im Kleinen, die trotz aller Schwierigkeiten, die es ja auch gegeben hat, ein wenig Hoffnung für größere Zusammenhänge macht. Das war unsere Folge von Vertikal Horizontal, heute zum Problem des Antisemitismus an Schulen. Für Hinweise und Anregungen gibt es eine Mailadresse, vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Carsten Dippe.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.